Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
Hallo Olivia, hallo nach Wien.
Hi Andrea, hallo nach Husum. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir uns heute endlich mal wieder hören und ich festgestellt habe, dass wir eine zu lange Pause hatten, was uns ja dann immer auffällt, wenn wir irgendwie nicht diesen zumindest Weekly Check-in haben, ne, im Podcast. Das ist schon, es fehlt.
Ich glaube echt, ich habe dich vor 2 Jahren mal angesprochen, diesen Podcast mit mir zu machen, damit wir immer in Kontakt bleiben zwischen Wien und Husum.
Ach, das war's.
Ich glaube, das hatte irgendwie einen Sinn. Und ich merke das auch wenn unsere Hörerinnen das jetzt, glaube ich, nicht so, glaube ich, mitbekommen, wir ja immer noch alle 2 Wochen ausstrahlen. Aber wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, 4, 6 Wochen uns, glaube ich, nicht gesehen. Und ich freue mich umso mehr auf das Thema heute. Aber ich kann auch zufälligerweise eine richtig gute Brücke bauen, nicht nur aufgrund meiner sozusagen Geschichte mit Spirit of Mary, sondern ich war ja ein bisschen unterwegs in den letzten Wochen. Ich war in Frankreich und es hat mich, wie du weißt, Olivia, vor ein paar Monaten irgendwie die Kathedrale Notre Dame gerufen. Und Notre Dame, hast du ja auch damals gedacht, ach, du fliegst nach Paris, wie geil. Ich sag so, ja, ich fliege erst nach Paris, aber dann geht's weiter nach Chartres. Und Chartres liegt so 1,5 Stunden mit dem Zug nochmal so südwestlich. Und man sagt von Chartres, das ist die Mutter aller Kathedralen, aller Notre-Dame-Kathedralen, wo ich am Anfang auch dachte, wie kommt das? Und man sagt, und das hat mich eben so echt gerufen, dass dort eben wirklich diesem göttlich-weiblichen, diesem mysteriösen göttlich-weiblichen, was ja eben ganz viel mit Mary, mit Maria Magdalena zu tun hat, gehuldigt wird. Und dass das da alles in Botschaften, in Geometrie, in jedem Stein irgendwie verbaut ist, in jedem Kirchenfenster, was man da sieht. Und das war total außergewöhnlich. Irgendwie hat wirklich nachhaltig was mit mir gemacht. Machen wir auch nochmal einen Podcast zu, aber ich muss das, glaube ich, selbst nochmal so richtig verarbeiten, weil ich kann es noch richtig nicht in Worte fassen, aber mega spannend. Und ich komme so ein bisschen immer mehr auf diese Spur, was ist denn dieses göttlich-weibliche eigentlich? Und umso mehr freue ich mich eigentlich, dass wir heute so ein bisschen aus dieser 6-wöchigen Aufzeichnungsphase kommen und eigentlich an genau dieses Thema anknüpfen können, weil wir haben heute echt eine wirklich spannende Gästin da, Edith Löhle. Und Edith Löhle hat ein Buch vorgelegt, ihr literarisches Debüt, Bible Badass, vor ein paar Wochen, Monaten, Leipziger Buchmesse vor allem, hat man sie viel gesehen und viel gehört. Und sie wurde mir empfohlen, interessanterweise, Olivia, auch von einer Gästin, mit der wir gesprochen haben, vor ein paar Wochen zum Thema Intuition, Alexandra Sorgen. Ja. Und die sagte so, hast du dieses Buch schon gelesen? Da muss es gerade rausgekommen sein. Und dachte ich, nee, überhaupt noch nicht. Irgendwie fand ich aber total spannend. Sofort geholt, Kindle runtergeladen, weil ich glaube, man muss es nochmal physisch haben, weil es ein total tolles Cover auch hat. Und ich glaube, man muss es in der Hand haben. Und da bin ich da eingestiegen und ich war echt fasziniert, weil es natürlich so, du hast den Weg begleitet bei mir mit Mary, dieses Finden des Öls, der Weg zu Maria Magdalena, diese verschwundenen Geheimnisse, alles, was ich in den letzten Jahren aufdecken durfte auch. Und da dachte ich so, wie geil ist das denn? Da kommt eine mit 30-jährige Frau, schreibt dieses fluffig, also witziger, aber auch irgendwie schon auch hart in der Sprache teilweise. Ich habe auch manchmal ein bisschen gezuckt irgendwie. aber bringt dann dieses Buch auf den Markt und schafft es mit diesem Kunstgriff. Und da wird sie gleich drüber erzählen, weil plötzlich tauchen wirklich ganz viele Frauen neben Maria Magdalena, viele Frauen, also verschwundene Frauen aus der Bibel auf. Und die treffen sich alle in einem WhatsApp-Chat. Und das hat natürlich sofort meine Attention gecatcht sozusagen. Ich fand es total cool und ich freue mich wirklich heute, dass sie da ist. Hallo Edith Löhle. Schön, dass du bei uns bist heute.
Hallo ihr Lieben, was für eine Intro. Vielen, vielen Dank. Wow. Man kann es ja nicht hören, aber ich bin da ein bisschen rot geworden bei der Beschreibung. Fühle ich sehr, danke.
Richtig cool. Also ich war echt begeistert, weil, und Olivia, du hast meinen Weg ein bisschen begleitet, als ich das irgendwie, ich habe 2018 dieses Öl gefunden, habe 2 Jahre erstmal total Schwierigkeiten gehabt, mich auszudrücken, weil ich einfach so fasziniert war von diesem Öl, was es mit mir gemacht hat, aber noch mehr, als ich dann eingestiegen bin, was hat denn das mit Maria Magdalena zu tun? Wer war diese Frau? Ich selber katholisch sozialisiert und hatte da erstmal wahnsinnige Ängste, Zweifel, Verwirrung auch im Kopf. Wie kann ich das überhaupt ausdrücken? Keine Historikerin, keine Theologin. Das hat mich 2 Jahre gekostet. Und dann lasse ich das Buch von dir, Edith. Du wirst gleich erzählen, also es ist auch gleich die erste Frage, wie lange hast du gebraucht für die Recherche? Und dann kommst du mit diesem fluffigen, also ich fand es dann echt gut zu lesen, weil ich dachte, wie geil ist das denn? Dieses schwere Thema so leicht irgendwie dann doch in diesem Buch zu verpacken, dass alle sagen so, wow.
Habe ich verstanden.
Und so haben wir von diesen Frauen nie was gehört. Ja. Also aber das ist jetzt so mein Entree. Aber sag mal kurz nochmal was zu zu dir, Edith, wie bist du auf dieses Buch gekommen? Was ist eigentlich dein Background? Du bist ja eigentlich aus der Redaktion, ne? Du bist Chefredakteurin gewesen oder Redakteurin gewesen fürs Nylon und fürs Blond Magazin. Wie kommst du dann zu diesem Buch?
Ja, also das ist eine Frage, die eine große Antwort mit sich bringt oder eine lange Antwort tatsächlich. Am besten anknüpfen kann ich auch, dass ich katholisch sozialisiert bin. Ich komme aus Süddeutschland, aus Baden-Württemberg und war Ministrantin in der katholischen Kirche und fand eigentlich als Kind die Gemeinschaftskirche erstmal spannend und diese Geschichten spannend und bin dann aber halt als Teenager immer, wie das bei vielen so ist, aufmüpfiger geworden und habe mehr Fragen gestellt und habe mich immer mehr von der Kirche entfernt und distanziert und habe verstanden, dass das meiner Meinung nach ein Männerclub ist, der Frauen nicht willkommen heißt, und habe das immer mehr verstanden und bin dann wie so viele in diesem modernen Leben einfach aus der Kirche ausgetreten und bin dann einen sehr lifestyleigen Weg gegangen in meinem beruflichen Leben. Also ich habe mal bei der Bravo angefangen ursprünglich und habe sehr viele bunte, lustige, lifestyleige Jobs gemacht. Und habe aber immer mehr im Erwachsenenleben, auch im Erwachsenen, in meiner Karriere gemerkt, dass ich irgendwie nach einem Sinn suche, nach etwas zu glauben, aber dass ich faktisch nicht an das glauben kann, was mir so beigebracht wurde. Und wollte auch gleichzeitig noch tiefer in meinem Feminismus gehen, weil meine Vita wurde immer feministischer für die Magazine, für die ich geschrieben habe, oder die Zeitungen. Es wurde immer weniger Lifestyle und immer mehr Richtung soziale Gerechtigkeit und Frauenrechte vor allem. Aber in mir tief drin war einfach noch eine größere Sehnsucht als die Recherche, wie ungerecht unsere Welt jetzt ist. Und ich hatte das Gefühl, ich muss tiefer gehen, als die Machtverhältnisse jetzt anzuprangern und zu schauen, wie hängt das mit meiner Sozialisierung zusammen, wie hängt das aber auch kollektiv zusammen mit der Kirchengeschichte. Und daraus habe ich dann durch meine bunte Vita halt dieses popkulturelle Werk schaffen wollen und versucht. Und es ist toll, wie du das angekündigt hast, dass du es auch als Kunstgriff genannt hast, weil das war natürlich meine Absicht, es zu schaffen, ein popkulturelles Gewand ja zu kreieren, das Leute erreichen kann mit dieser tiefen Botschaft eigentlich oder aber auch mit dieser, ja, mit dieser Hand, die ich reichen möchte. Ich nenne es immer ganz gerne Vertöchterung auch, weil ich wirklich gemerkt habe, da gibt's was, was ich wieder in so einen Frieden bringen möchte. Und gleichzeitig bin ich eine Person, die in Berlin in Mitte ist und irgendwie für viele bestimmt als hip oder wie auch immer modern beschrieben wird. Und das muss ja kein Kontrast sein, da muss keine Diskrepanz sein. Und deswegen fand ich das wahnsinnig interessant, in diese Recherche, in die tiefen Recherche einzusteigen, aber gleichzeitig auch in die tiefen Recherche meiner Seele, wenn man das so fast so nennen kann, auch einzusteigen, was da für Bedürfnisse sind, die einfach nicht gehört wurden und die unsere Vorfahrinnen, kommt drauf an, wie weit man jetzt gehen will, aber über wie viele Generationen Frauen eben diese Sehnsucht auch schon in sich haben oder über wie viele Generationen eben dieses weiblich Gelesene oder auch weiblich Interpretierte abgestraft wird. Also wie gesagt, ich musste jetzt sehr weit ausholen, weil es halt auch echt eine große Geschichte ist und auch für mich ein großer Meilenstein in meinem Leben, weil sowas habe ich zuvor halt noch nie gemacht. Und klar ist für jeden wahrscheinlich interessant, das erste Buch immer spannend, aber bei dieser Thematik kam natürlich schon auch viel, also es war sehr viel innere Arbeit notwendig, weil ich auch Angst hatte vor so einem Stempel, dass ich jetzt irgendwie Glaubensinfluencerin bin oder als esoterisch gelte. Das ist natürlich auch was, wo ich auch als Journalistin Angst habe, ne, dass ich dann da einfach irgendwie so abgestempelt werde und gleichzeitig mich das aber zu trauen, das auszusprechen, dass es einen Wunsch nach Glauben gibt, aber vor allem einen Wunsch nach Gerechtigkeit. Und deswegen musste diese Recherche sein. Und um deine Frage auch noch zu beantworten, wie lange hat es gedauert? Also das war jetzt wirklich eine Reise, die fast 5 Jahre mit sich gebracht hat. Also ich habe nicht 5 Jahre recherchiert und auch nicht 5 Jahre geschrieben, aber es war so ein langer Prozess von, ich habe selber angenommen, dass das jetzt meine Aufgabe ist, dass ich das machen will. Da waren immer wieder Selbstzweifel und dann habe ich immer wieder auch Jobs angenommen, die so Spaß gemacht haben, die mir aber keine Kapazitäten mehr übrig gelassen haben, um dieses Buch zu tragen. Dann gab es eine Verlagsbranche, die gesagt hat, machen wir nicht das Buch, das ist viel zu crazy und nee. Das heißt, das hat dann auch wieder ewig gedauert, bis ich einen Verlag gefunden habe und so sind dann plötzlich 5 Jahre vergangen.
Aber das ist so krass, weil bei 5 Jahren, da zucke ich dann immer wieder, ich höre das von vielen Frauen, also ich bin jetzt eine andere keine andere Generation. Ich bin 50 geworden, da liegen ein paar Jahre zwischen uns, aber ich bin 2018 eben nach Israel, habe dann meine Agentur aufgelöst und so und dachte, jetzt was Neues. Und dann mich auf dieses Öl oder dieses Finnen hat dann, des Öls hat dann ganz viele mehr ausgelöst. Aber es hat, es auch 5 Jahre sind da ins Land gegangen, wo ich jetzt heute sage und dann auch bis zum Finden deines Buches, wo ich sage, es ist so klar. Und wenn dann dieses Buch kommt, jetzt nochmal so als Pfeiler dazu, man sagt so, ja, man kann da normal drüber sprechen und das ist gar nicht irgendwie komisch oder es ist nicht, man muss sich da nicht irgendeinen Stempel aufdrücken lassen. Aber es waren auch echt diese 5 Jahre eigentlich. Es ist ganz spannend, dass das irgendwie bei dir dann so von der Zeit auch so korreliert.
Super spannend. Ja, 2018 ging es los, die erste Idee. Und ich habe mir am Anfang gar nicht zugetraut, einen Roman zu schreiben. Also das hat echt viel, wirklich viel eigene Überzeugungsarbeit und Mut auch gebraucht, das dann anzunehmen, zu sagen, hey, irgendwie lässt mich es nicht los, ich muss da weiter, ich muss da tiefer reinsteigen und habe dann immer mehr gemerkt, wie gut es mir tut, also wie sehr das irgendwie notwendig ist für mich, aber bestimmt auch für viele andere, genau das so zu hören und zu lesen.
Aber ich komme gar nicht zum, ich sehe euch ja hier im Video.
Dran, Olivia.
Nein, aber ich finde das so lustig, ich muss das gerade aus so einer Metaebene, weil ich euch hier im Video bei der Aufnahme jetzt sehen kann. Und ist das nicht eigentlich auch total spannend, wenn man dann die Möglichkeit hat, jetzt, ihr könnt jetzt miteinander sprechen. Also so wie, als ich habe das gewusst und habe das mir erarbeitet, hart und lange und die andere Person auch. Und jetzt sitzt ihr hier gemeinsam und könnt einfach, als wäre es das Normalste der Welt. Also das muss auch wahnsinnig heilend sein, oder? Ich weiß nicht, wie das so ist, ob du das Gefühl hast, dass da eh schon viele sagen, ah ja, klar, kenne ich, weiß ich. Oder also so Expertinnen, die oft gegenüber sitzen, wie jetzt auch eine Andrea. Ändert das was in dir? Hast du das Gefühl, super, da sind noch andere Gleichgesinnte, die schon auf diesen Spuren sind?
Ja, auf jeden Fall. Also es fühlt sich wahnsinnig schön an und das natürlich auch eine Aussage des Buchs, dass diese Schwesternschaft so enorm wichtig ist und uns in unsere Kraft bringt und dass uns das eben auch durch die Kirche, die katholische Kirche vor allem, ja auch geraubt wurde, dass wir diese Kraft anerkennen und da reingehen und uns verbinden. Und von daher, jeder Mensch, der sagt, diese Zeilen bewegen ihn oder sie, das macht was mit mir. Und wenn dann aber noch besser natürlich Menschen wie Andrea also auf einem ähnlichen Weg sind und man sich dann begegnet, dann geht es natürlich noch mal tiefer. Und das finde ich wunderschön, klar. Vielen Dank, dass wir uns treffen können.
Aber Edith, was hat den Auslöser dann wirklich gegeben, in die Recherche reinzugehen? Also was war dann der Auslöser, dich wirklich mit dem Thema Kirche, auch unter dem Aspekt, du hast eben gesagt, Patriarchat und dass das mit einer der Wurzeln ist, warum die Gesellschaft heute so ist, wie sie ist. Was war das? Was hat dazu geführt?
Ich habe als Journalistin, genau wie die Hauptfigur im Buch, zufälligerweise,
Clara.
Genau wie Clara, ein Interview mit Anina Linier gemacht. Und Dr. Anina Linier ist feministische Theologin. Damals war sie in Münster, jetzt ist sie in einer kleinen Gemeinde, Erkner. Und ich fand die so faszinierend, weil sie ja eine evangelische Pfarrerin ist und für mich so zeitgeistig daherkam, was ich aus meiner katholischen Prägung nicht kannte. Also erstmal natürlich nicht, dass eine Frau eine Ordination ausüben darf. Und zum anderen, dass die einfach so eine coole Socke ist. Ne? Also ich kenne es halt nicht, ich kenne halt nur diese alten Pfarrermänner da. Und die hat mich so fasziniert und also wirklich der Anfang des Buches ist ziemlich autobiografisch, weil ich diese tolle Frau kennenlernen durfte und ihr aber auch entgegengeschleudert habe, dass ich mit der Kirche überhaupt nichts anfangen kann, mit dieser Institution. Und die dann aber gesagt hat, verstehe ich, aber es geht nicht weit genug, wie du denkst. Da gibt's schon mal ganz coole Figuren. Und die hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Und sie hat jetzt nicht durchgehend so eine wichtige Rolle gespielt wie im Buch, die Anina. Also wir haben uns jetzt nicht die ganze Zeit ausgetauscht und sie hat mir die ganzen Infos über die Frauen gegeben. Aber trotzdem war sie für mich ein super wichtiger Push, da reinzugehen und überhaupt in die feministische Theologie einzusteigen. Also ich meine, es gibt so tolle Menschen, die über Jahre, Jahrzehnte in dieses Fach rein und die belächelt wurden von der Gesellschaft und auch von der männlichen Kirchenseite für ihre Arbeiten. Aber da gibt es ja Vorkämpferinnen, Vorreiterinnen. Vor allem in den 70ern ging es total ab. Und plötzlich bin ich diesen Frauen begegnet und habe gemerkt, Wahnsinn, auch als Journalistin, das finde ich ja so interessant. Was, es gibt ein Evangelium nach Maria Magdalena? Wieso wusste ich das denn alles nicht? Und das hat natürlich dann total zum einen meine Neugier, zum anderen meinen Gerechtigkeitssinn angetrieben. da reinzugehen. Und dann aber halt, wenn ich dann halt immer mehr gespürt habe, dass es nicht nur hier oben für mich interessant ist, sondern dass es vor allem von hier kommt und noch was tiefer kommt, dass ich in dieses Thema rein möchte, dann hat sich das plötzlich voll komplementiert und hat Sinn für mich ergeben, warum ich das machen soll.
Was hat dich bei deiner Recherche, als du dann angefangen hast, am meisten, wie sagt man so, ja, gecatcht oder was hat dich irritiert, verstört? Also wenn man, nimm uns mal so ein bisschen mit in diese Recherche und in diese, boah, da ist ja echt was dran, darüber muss man schreiben. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Mhm. Also ich finde wirklich, die Figur der Maria Magdalena ist halt, sie ist ja auch sozusagen die Hauptfigur in diesem Gruppenchat, sie ist die Chat-Moderatorin und sie bringt diesen ganzen Austausch ins Rollen und sie ist schon auch in meiner Recherche so die wichtigste Figur geworden, weil ich da eben die Ungerechtigkeit am größten finde, wie diese Figur oder dieser Mensch diffamiert wurde. Und also allein als ich gelesen habe, dass sie die Apostelin der Apostel seit 2016 offiziell vom Papst ist, das aber keine Sau weiß auf gut Deutsch, ja, Jesus kann doch nicht sein, dass immer noch das Argument der katholischen Kirche ist, um Jesus waren aber nur Männer, deswegen dürfen Frauen nicht zur Ordination zugelassen werden. Bullshit. So, und also diese offensichtliche Verarsche hat mich so wütend gemacht. Und umso tiefer ich eingestiegen bin, desto mehr solche Dinge habe ich natürlich gefunden. Und es gibt zum Glück auch viel zu finden. Das fand ich super überraschend, weil ich dachte auch, also viele stellen sich vor, wie ich dann in so alten Büchern irgendwie da so den Staub abklopfe und dann irgendwie mit meinem großen Latinum vielleicht noch irgendwas rausfinde und so. Nee, es gibt diese Arbeit aus der feministischen Theologie, das sind eigentlich keine Geheimnisse. Also ein paar Sachen sind mehr bekannt, wie zum Beispiel dieser Übersetzungsfehler um Maria eben, die junge Frau und nicht die Jungfrau. Sowas geht dann schon immer wieder auch mal durch die Medien und da gibt es Leute, die das wissen, aber dann gibt es Fakten, die weiß keiner. Und ich habe mir durch diese Romanform und durch diesen fiktiven Twist auch offen gelassen, dass meine Quellen vielfältig sind. Weil natürlich, ich kann nichts davon beweisen, was da drin steht. Wir können die Bibel, also auch das, was uns die Männer regulär im Religionsunterricht und sonst wo erzählen, kann man auch nicht beweisen. Aber ich wollte eine Gegenvorlage mit meinen Recherchen hinlegen und habe deswegen von den Apokryphen, also den religiösen Texten, die es dann nicht in die Bibelauswahl geschafft haben, bis hin zu esoterischen Foren, alles, was sich für mich stimmig angefühlt hat, da reingepackt. Und ja, deswegen, also es gibt super, super viele einzelne Beispiele. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen.
Aber es ist so spannend, weil du auch die Apokryphen, muss man den, also vielleicht nochmal an dieser Stelle sagen, ich gehe da auch mal selbstverständlich mit um, weil das ist eben das, was nicht in den Bibelkanon gekommen ist. Ne? Man muss wissen, der ist nicht um Jesus rum, direkt nach Jesus Kreuzigung gegründet worden sozusagen oder gefunden worden, sondern im 4. Jahrhundert wurde definiert, was geht wirklich rein in die Kirchenlehre. Und dann zu wissen, wie baut man eine Institution auf und alles, was irgendwie dem gefährdend gegenüberstehen könnte, wurde eben weggelassen. Und das kann man sagen, sind so ein bisschen die apokryphen Texte, da gehören eben andere Evangelien dazu. Und da gehört eben auch das Evangelium der Maria dazu, Maria Magdalena, was vor ein paar Jahrzehnten eigentlich erst gefunden wurde und heute in einem Berliner Museum eben auch einzusehen ist. Und das hat mich auch damals, ich muss auch sagen, obwohl ich interessanterweise, ja, ich bin ein paar Jahre älter und ich hatte sogar Religion im Abitur, bin auch religiös sozialisiert worden, katholisch, war Ministratin, Lektorin und so. Und ich habe das aber jahrelang nicht richtig, ich habe das so hingenommen. Und das ist so total krass. Also für mich war das so, das ist so. Und ich habe erst wirklich durch die Beschäftigung vor ein paar Jahren mitgekriegt, was hat das mit mir gemacht, mit meinen Ängsten, was ist da drin, was hat es mit mir als Frau gemacht, was hat es, wie ich auf die Welt blicke, gemacht und habe dann wirklich echt spät erst mitgekriegt, diesen Einfluss der Kirche erst ausfindig gemacht und dann zu sehen, weil du sprachst es gerade an, mit Jesus und den Jüngern und dass man daraus eben ableitet, dass es nur Männer gibt in der Kirche, ne? Oder Männer eben das Priesteramt ausüben dürfen. Und es ist wirklich nachgewiesen, dass Jesus hatte nicht nur Männer um sich rum, Maria Magdalena, ja, Gefährtin und man geht eben davon aus, wirklich auch Partnerin, Ehefrau, dass die Kinder haben etc. Aber die Jünger um ihn herum hatten auch Frauen. Also es war wirklich, und Jesus war dafür bekannt. Und es gibt ein tolles Buch auch von Franz Alt, Journalist, irgendwie auch Mitte 80 mittlerweile, aber auch ein tolle Bücher geschrieben dazu, der einfach auch davon ausgeht und sagt so, das war das erste coole Couple in unserer Geschichte eigentlich, ne? Weil die waren auf Augenhöhe. Und die hatten, wenn sie irgendeine Mission hatten, dann war es so Männlein, Weiblein auf einer Ebene. Und die konnten zusammen ihre Mission umsetzen. Oder Jesus konnte das eigentlich nur umsetzen, weil Maria Magdalena an seiner Seite war. Ja. Und das ist natürlich, also wenn man das dann mitkriegt und mir damals dachte ich, ach so, wie geil. Und ich habe das verstanden. Ich dachte, ja, das brauchte diese beiden Kräfte, um das überhaupt in Bewegung zu setzen. Mhm. Und das ist aber rausgestrichen worden, weil das natürlich dann irgendwie gefährdend ist, ne, für so eine Institution Kirche.
Ja, weil es das Individuum ermächtigt.
Ja.
Und das ist das Ding. Und also jetzt kann ich ja mal droppen, wo du mir schon begegnet bist, Andrea. Okay. Das passt nämlich ganz gut zum Thema, weil du gerade gesagt hast, das coolste erste Couple sozusagen, oder nicht erste, das coole Couple. Ich habe recherchiert, weil ich auch in den besagten Foren und in Büchern eben auch über die tantrische Liebe von Jesus und Maria Magdalena gelesen habe und das alles irgendwie super spannend fand. Und dann habe ich mich immer tiefer in die Öle reingearbeitet und plötzlich lande ich auf deiner Seite. Und ich bin nicht einfach, wenn ich es erzähle, klingt es jetzt noch gar nicht so magisch, wie es eigentlich war. Ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen pathetischer werden, weil ich bin nicht an meinem Schreibtisch darauf aufmerksam geworden, sondern an der Grotte von Maria Magdalena in Frankreich.
In Saint-Baumselig.
Ja, weil das war eine ganz unfassbare Reise. Ich bin mit meinem Partner und einem Hund, haben wir einen Roadtrip gemacht durch Frankreich und ich wollte unbedingt nach Saint-Baume und hatte mir ein ganz schönes Airbnb rausgesucht in der Nähe. Das hieß so 5 Stunden mit dem Auto. Cool, cool. Auf jeden Fall merken wir dann, als wir da ankommen, am Karfreitag, Vollmond, Karfreitag, dass dieses Airbnb direkt auf dem Felsen ist, aber halt auf der anderen Seite, man muss mit dem Auto drumrum, deswegen ist es eine Viertelstunde, aber es ist dieser Felsen, nur der Eingang ist halt dahinter. Und ich war so, okay, krass, was geht jetzt hier ab? Und in dieser Reise, auch da muss ich mich kurz fassen, weil ich könnte euch so viele magische Geschichten erzählen, als ich an diesem Punkt war und diese ganze Energie gespürt habe. Und da, ich blickte auf den Felsen, war umringt von Olivenbäumen, es war malerisch und ich habe so viel gesehen und gehört und gefühlt. Und ich weiß, ich werde es nicht vergessen, wie ich auf deiner Seite war und über das Öl gelesen habe und über deine schönen Worte und ich das voll gefühlt habe, weil ich auch deinen Lebensweg dann dort gelesen habe, dass du aus der PR kommst und nach mehr Sinn gesucht hast und wenn also ich fasse das jetzt kurz zusammen, ich hoffe, ich sage es richtig, aber ich habe es so gefühlt, weil ich da so eine Parallele gesehen habe und aber auch eine Schönheit darin, dass das Leben uns auf jeden Fall schon so viel mitgegeben hat, dass wir auch in dieser bunten, schnellen, auch konsumorientierten Welt zwar stattgefunden haben und auch da ganz viel rausgezogen haben, aber dass dann dieser Ruf so laut war, dass wir dem gefolgt sind. Und es hat mich wirklich total berührt, als ich das gelesen habe. Und ich weiß wirklich, dass mich die Seite wirklich geflasht hat und auch ein Punkt war, dass ich mir auf meiner Rechercheliste auch immer deinen Link drauf hatte.
Cool. Das wussten wir jetzt nicht, weil wir haben vorher nicht gesprochen. Aber das
nee, aber Andrea auch, wird ja, gerade auch ein bisschen rot. Ich sehe das.
Das ist echt schön. Aber es ging mir auch mit deinem Buch so, wo ich dachte, wie geil ist das irgendwie? Weil es kam so leicht, ich habe es ja eben schon gesagt, so leichter. Ja, und dachte, wie gerne hätte ich diese Leichtigkeit gehabt. Aber du hast ja auch gesagt, du hast 5 Jahre jetzt echt gebraucht, um das so in diese Worte zu fassen. Aber weil ich einfach so viel Zweifel und Ängste hatten und dachte, die denken jetzt, ich bin Gaga, ich komme aus dem Business. Und dann sagen die, jetzt kommt die mit Maria Magdalena. Und ich war wirklich so, weil es ist so schön, dass du es gerade so offen ansprichst, Edith. Du hast diese Energie gespürt und wenn man mit der Energie in Kontakt kommt, das hat nichts mit dem Kopf zu tun, sondern es ist so, du kriegst dann plötzlich mit, da geht irgendwas auf und so kam ich wieder aus Israel, da hatte ich nur das Öl, da hatte ich noch gar nicht Spirit of Mary, alles irgendwie im Kopf und ich kam wieder und war ein bisschen verstrahlt. Olivia war die Erste, der ich das Öl gegeben habe. Du hast dich, glaube ich, damals direkt von deinem Freund getrennt.
Ja, an dem Tag noch, im Abend.
Aber es war überfällig damals, ne? Du sagst, es war eigentlich so ein Entscheidungsöl dann vielleicht. Aber viele haben einfach gedacht, jetzt ist sie verstrahlt, jetzt spricht sie über Maria Magdalena. Und das hat natürlich auch echt Ängste bei mir freigesetzt, ne? Ähnlich wie bei dir, wo du sagtest, du wolltest diesen Stempel nicht haben. Jetzt denken alle, du bist so eine Influencerin für Glaubensinfluencerin oder sowas. Das hat ganz viel mit mir gemacht. Und als ich dein Buch las, dachte ich, oh, wie geil ist das denn? Aber es ist trotzdem schön zu hören, dass du auch ein bisschen gebraucht hast, dass es nicht so easy ging und sagtest, jetzt hau ich so ein Buch mal raus. Jetzt habe ich alles verstanden.
Nee. Überhaupt nicht. Und aber deswegen meinte ich gerade, das habe ich wahrscheinlich nicht gut genug formuliert, aber diese Vita, die wir vorher hatten, bevor uns das so klar wurde, ist, jetzt spüre ich es als Geschenk. Eine Zeit lang habe ich auch da gedacht, oh Gott, das ist nicht ernsthaft genug und was auch immer. Und da waren auch so viele Selbstzweifel. Und jetzt merke ich gerade, wie geil ist es, ich hätte das Buch nicht so locker leicht schreiben können und wirklich als Möglichkeit damit auch mehr Leute zu erreichen, die nicht eh schon in diesem Thema sind, wenn ich nicht vorher in coolen Lifestyle-Redaktionen gearbeitet ja. hätte, wenn ich es nicht gelernt hätte, auch Boulevard-Desk Headlines zu machen und ja. so weiter. Das hilft mir jetzt alles. Und so ähnlich stelle ich mir das bei dir vor, durch deine PR-Vergangenheit, dass dir das jetzt alles enorm hilft. Also wenn man das zusammenbringt, ist es doch Wahnsinn.
Das ist so ein bisschen wie, was ich immer wieder sage, ne? Es wäre es das einzige Buch, was ich gelesen habe, aber eins meiner Lieblingsbücher ist dieses Maybe You Should Talk to Someone von Lori Gottlieb. Ich glaube, ich habe es eh schon mal in den Shownotes verlinkt. Kennst du das, Edith?
Nee.
Das musst du mal lesen. Es ist tatsächlich fast genau diese Geschichte. Also, und es ist auch die Frau, die es geschrieben hat, das ist ihre Geschichte. Also, ist jetzt natürlich, hat nichts mit Mary zu tun, aber es hat mit diesem Verbinden von Lebenswelten und Erfahrungen zu tun, wo auf einmal alles Sinn macht, ne? Weil das eine irgendwie hat in sich vielleicht Sinn gemacht, das andere auch. Und dann denkst du zuerst so, wie passt es jetzt zusammen? Und dann macht's Krach. Aber also das klingt jetzt alles super rosarot. Ich würde jetzt gerne noch mal einmal auf die Wut kommen.
Ja.
Weil das ist ja, ihr habt euch da so beide, also ich spreche euch jetzt beide einmal an, da so, ich weiß von Andrea ja wirklich, dieser Weg, ich glaube, irgendwann mal hattest du auch kurz Angst, verfolgt zu werden oder so irgendwas. Oder
Dan Brown, ich dachte immer, genau. Die stehen vor der Tür. Illuminati, also ja. Der Vatikan mit irgendwie, ich habe damals noch in Hamburg regelmäßig gewohnt oder und dann dachte ich mal, immer wenn so eine Limousine vorbei wäre, da stehen sie jetzt irgendwie und gucken jetzt auf Andrea. Aber das war ein bisschen vielleicht zu viel Fernsehen geguckt.
Ja, och, ich weiß gar nicht, ob das so zu viel ist, ehrlicherweise. Also wenn man jetzt mal wirklich so das gesamte System so hinterfragt, ne, wie du es auch gerade aufgedröselt hast, Edith, dann denke ich mir, ist ja normal, dass man auch kurz sich denkt, oh Gott, worauf bin ich denn da jetzt gestoßen? Jetzt haben wir auch schon gelernt, dass das natürlich auch gar nicht so neu ist, aber vielleicht auch noch nie so laut gemacht wurde. Also ich sage jetzt mal, in der Struktur, in der wir leben, geht man durchaus ein Risiko auch noch ein, wenn man laut über solche Themen spricht, würde ich jetzt mal sagen. Also vielleicht kommt immer drauf an, wer und wo und wie. Aber ich denke mir, hat das nicht eine enorme, also auch die Protagonistin im Buch, Clara hat ja am Anfang auch dann, die kommt ja mit so einer Wut da rein, ja, also das so geladene Waffe, glaube ich, ist die Analogie. Da muss ich sagen, da habe ich mich so abgeholt gefühlt. Also weil
heute, ne?
Ja, ich bin einfach gerade, glaube ich, selber in einer Phase, wo ich auch anfange, viele Dinge zu hinterfragen und vielleicht besser zu verstehen und auch zu hinterfragen, in welchem System leben wir. Also, ne, also das gesamte Konstrukt ist eben gemacht, sage ich jetzt mal, und man muss das ja erstmal überhaupt verstehen und dann muss man es verlernen, das ist wahnsinnig anstrengend und so weiter. Aber ich glaube, viele Menschen, auch jetzt gerade so in meiner Generation, stehen gerade vor diesen ganzen Fragen und denken sich einfach nur, Alter, was ist da eigentlich passiert die ganzen Jahre lang? Also und ich finde, und ich möchte, deswegen möchte ich auf diesen Anfang von dem Buch einmal eingehen, weil ist es nicht so, wenn man das einmal kurz realisiert hat, dass man einfach auch völlig in eine Wut kommt, wo man sagt, was ist das für eine Scheiße mit der ganzen, mit den Machtverhältnissen hier, mit der Struktur hier? Also hat euch das nicht unglaublich, ich meine, daraus entsteht vielleicht wieder Energie, aber das frage ich jetzt dich, Edith, also wie ging es dir damit, als du da in diese Recherche immer tiefer eingestiegen bist und dann erstmal gemerkt hast, was da alles dahinter steckt?
Also ehrlicherweise war es für mich eher befriedend, in diese Recherche einzusteigen, weil plötzlich habe ich gemerkt, dass mein Gefühl dazu mich nicht getäuscht hat. Also dass die Wut, die ich auf die, wie gesagt, Machtverhältnisse habe oder hauptsächlich aufs Patriarchat und die Ismen, die da alle mitschwingen natürlich, hängt ja alles zusammen. Ich habe das Fundament nicht gefunden, weil natürlich, wenn man jetzt einfach nur auf die Fakten guckt, dann geht es mir so viel besser als ganz vielen anderen Menschen auf der Welt. Dann bin ich weiß, heterosexuell, in Süddeutschland aufgewachsen, mit finanziellen Mitteln, noch mit beiden Eltern und so weiter, ohne körperliche Beeinträchtigung. Also in der Glückslotterie geht es mir eigentlich gut. Und nicht eigentlich, geht es mir gut. Und ich habe aber diese Wut ganz oft nicht so begreifen können. Und als ich in diese Recherche eingestiegen bin, habe ich gemerkt, ja klar, weil das eine kollektive Wut ist, die nicht nur aus diesem Leben hier kommt, was wir da mittragen. Und deswegen fand ich es eher befriedend, endlich da ein Fundament zu haben, also was Handfestes zu haben, damit die Wut mich nicht weiter lähmt, weil davor hat sie mich gelähmt. Da dachte ich, wie soll man das alles anpacken? Jetzt ist die Welt am Arsch. Und jetzt denke ich, ja gut, jetzt haben wir Fakten, um weiterzukämpfen, um zu sagen, also das macht da wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Hier ist es schwarz auf weiß. Und ich meine, ganz so einfach ist es nicht, dass sich jetzt dadurch alles löst. Aber ich habe was in der Hand, womit ich weitergehen kann und wo ich vor allem in erster Linie meine Intuition und mein Gefühl gestärkt habe und da Vertrauen dazu wieder gefunden habe und zum anderen eben, wie gesagt, Material habe, um zu kämpfen, obwohl ich das Wort nicht mag.
Das heißt, das ist auch für dich eine weitere Aufgabe. Du bleibst jetzt hier nicht stehen, sondern du sagst, das ist jetzt nur der quasi das Intro gewesen.
Auf jeden Fall. Also mir ist schon wichtig, jetzt auch klar zu machen, dass ich, ja, wie gesagt, keine Influencerin sein möchte in Glaubensthemen, weil ich habe, du hattest es ja gesagt, dass das wegen Dan Brown-Gedanken, ne? Also ich hatte natürlich schon eigentlich mit einem Shitstorm gerechnet. Ich dachte so, natürlich, Feminismus, also allein, dass ich Gender, regt so viele Menschen auf. Dann, wenn ich dann auch noch so dieses hochemotionale Thema Religion angehe, also ich war mir schon fast sicher, dass irgendwelche Hardliner mir irgendwas schicken oder so. Ich habe meine Adresse aus dem Internet genommen, vorsorglich, und dachte, ja, ich werde da bestimmt ein paar Leute auf die Füße treten, auch wenn es nicht meine Absicht ist, aber wird wahrscheinlich so sein. Und im Gegenteil, bis jetzt kann sich alles noch ändern, aber ich hoffe nicht, erlebe ich wirklich Offenheit sogar von der Seite, seitens der Kirche, sogar seitens der katholischen Kirche. Und das hätte ich nicht gedacht. Also die kommen auf mich zu und da bin ich gerade nämlich eher daran, dass ich mich nicht so vor den Kahn spannen lasse. Also dass ich jetzt nicht das neue Aushängeschild bin für modernen Glauben leben oder so, sondern ich will überhaupt nicht für Institutionen werben, weil das nicht mein Mindset ist. Ich finde, wir brauchen das überhaupt nicht, Institutionen, sondern ich möchte ja nur bestärken, dass wenn du an was glauben möchtest, dann glaub in erster Linie an deine eigene Kraft, und wenn du was drüber brauchst, dann kann man das auch Geschlechter inklusiv und fair machen. Und also ich möchte ja nur ein Angebot schaffen und überhaupt nicht dogmatisch sein und irgendjemand was aufzwängen. Und deswegen war es auch wichtig, dass es ein Roman ist und dass es kein Sachbuch ist und dass ich sage, ich bin jetzt die neue Theologin. Das würde ich mir überhaupt nicht anmaßen. Ich habe das nicht studiert. Ich bin keine Historikerin. Auf gar keinen Fall. Und deswegen, jetzt habe ich auch wieder einen weiten Bogen gesponnen, deswegen ist mir auch total wichtig, dass ich jetzt nicht nur auf diesem Thema bin, weil mein Thema ist die Gerechtigkeit. Und sollte ich ein weiteres Buch schreiben, in Klammern, es brodelt in mir, dann wird sich das nicht um die Kirche drehen, sondern dann geht es schon wieder ums große Ganze, Gerechtigkeit, Patriarchat und so weiter. Aber na klar, möchte ich was anstoßen und verändern. Also das lebe ich mit jeder Pore.
Aber das finde ich auch so schön. Ich habe in einer Vorbereitung, in einem Interview mit dir, keine Ahnung wo, ich habe sehr viel mehr auch angehört und durchgelesen, und dann hast du irgendwo gesagt an irgendeiner Stelle, es geht darum, wie man es schafft, von der Wut eben in den Mut zu kommen. Und die Brücke finde ich dann schön, ne? Also dass man sagt, alle, die das spüren, das ist ja das, was anregend ist, dass man sagt, okay, das kann auch aufhören, du kannst dann auch aktiv werden. Und ich glaube, in dieser Zwischenphase erlebe ich gerade sehr viele Menschen. Also die sind eher in der Wut, aber in der Handlungsunfähigkeit vielleicht und wissen nicht genau wie. Und das ist das Schöne. Und dann hast du da auch im Zuge dessen gesagt, ne, quasi, wenn man an was Göttliches glauben will, dann eher an diese Göttlichkeit in sich selbst. Und das ist ja auch wieder sowas, das gibt dann diesen Auftrieb, um eben mutig zu sein und zu wissen, ich brauche da im Außen eigentlich gar nichts. Ne?
Ja, und auch natürlich das Verständnis, dass es ein Machtmechanismus ist, dass uns die Wut abgesprochen wurde. Und deswegen fühlen wir uns ja auch schlecht, und sie wird auch unterdrückt die ganze Zeit. Also ich durfte durch dieses Buch auch erst lernen, dass es okay ist, die Wut rauszulassen, so dass es notwendig für mich sogar ist, sondern dass ich die ganze Zeit auf Anspannung war. Gespürt habe ich es ja, aber weil du einfach und vor allem als weiblich gelesene Person natürlich von klein auf kriegst, sei anständig, nicht zu laut, sei brav und so weiter, sonst bist du zu viel. Diese ganzen Geschichten, da kennen wir ja alle zuhauf. Das ist natürlich ein Riesenfaktor, dass es ein Machtinstrument ist, um uns klein zu halten, dass es heißt, die Wut ist was Schlechtes. Ist nicht.
Ich glaube nämlich auch, finde ich ein total spannender Aspekt, den habe ich echt wirklich erst später gelernt, weil bei mir hat diese katholische Sozialisation nämlich echt dieses noch ausgelöst, so sei ein liebes Mädchen, der liebe Gott sieht alles, was du machst, sei brav. Man sah immer, und Edith, ich weiß, du hast das in irgendeinem Interview auch gesagt, so, dass du ein Thema hast mit diesem nackten, toten Jesus am Kreuz. Das hat mich auch immer irritiert, weil ich denke, warum sollte jemand einen Ansinn haben, einen nackten Jesus, dessen Botschaft nicht darum, sich darum dreht, dass er tot am Kreuz hängt eigentlich, aber die Kirche nutzt es einfach, damit man wirklich in der Kirche sitzt und so demütig, oh ja, der ist für uns gestorben. Und da fängt, also wenn man da wirklich in diese Facetten, und das finde ich nochmal spannend, so einsteigt, was das mit uns gemacht hat, die wir so hingenommen haben, also ich besonders hingenommen habe, und bei mir kam dann diese Wut echt erst wirklich auch in der Recherche hoch, und das war dann auch, kann ich auch nur sagen, heilsam, aber bei mir hat diese ganze Sozialisation echt dazu geführt, dass ich mit Ängsten groß geworden bin, dass ich immer dachte, ach nee, sei mal lieber ein bisschen netter, ausgewogener, harmonischer etc. Bis dahin, dass ich einfach auch so ein bisschen meine Weiblichkeit verleugnet habe einfach. Ne? Also ich bin jetzt ein paar Jahre älter, aber das hat damals das echt noch ausgelöst. Und heute blicke ich drauf und sehe genau da die Wurzel. Und dann zu gucken, Jesus, Maria, Magdalena, wenn wir auf dieses Couple nochmal zurückkommen, hatten eine ganz andere Mission. Und vier Jahrhunderte später irgendwie ist das andere erst passiert. Also ist die Kirche erst gegründet worden. Das muss man sich mal überlegen. Also das frühe Christentum hatte eine ganz andere Ausrichtung. Da gab es viele Männer, die das Weibliche geschätzt haben. Da gab es viel, also da ging es wirklich um Ebenbürtigkeit. Und das ist, also, und das dann zu verstehen, das hat richtig Wut hochgebracht. Weil ich einfach weiß, meine Generation und noch viel, viel mehr Mütter, Großmütter etc., die sind einfach damit groß geworden. Und das hat, glaube ich, ganze Frauenbilder echt auch zerstört und irgendwie auch diesem Patriarchat letztendlich auch dann die Macht gegeben, so richtig
hinzukommen. Aber ging es dir auch so, dass als du das dann verstanden hast, dass sich die Wut gewandelt hat? Also dass es sich in so eine kraftvolle Wut entwickelt hat, die du nicht gegen dich richtest?
Ja, und es fing dann, in dem Moment konnte ich auch drüber sprechen, weil ich hatte vorher Angst, echt darüber zu sprechen, weil ich irgendwie dachte, boah, ja klar, Historikerin nicht, Theologin nicht, und irgendwie, aber als ich das dann wirklich mitkriege, das ist meine Wut und die kommt daher, dann konnte ich plötzlich anfangen, darüber zu sprechen. Und das hatte dann was, oder hat bis heute was sehr Befreiendes, ja, gebe ich dir recht.
Schön.
welche Facetten siehst du denn noch, Edith, so in dieser, oder kannst du da noch was nennen, außer dass es halt das Patriarchat hervorgebracht hat? Kannst du, also ich habe gerade gesagt, so dieses Liebsein, harmonisch sein, gibt es da noch irgendwas, was du davon ableiten kannst, dass halt die Geschichte so erzählt wurde, wie sie erzählt wurde mit den unterschlagenen Frauen in der Bibel, irgendwelche Aspekte, die bis heute eine Auswirkung haben?
Ach, so viel. Tatsächlich, also im Buch kommt zum Beispiel auch die Menstruation vor, immer wieder mal, weil auch das ist was, wo ich das Gefühl habe, und das deckt sich das Gefühl mit der Recherche, dass auch das als Machtinstrument gegen uns benutzt wurde, dass uns da die Reinheit abgesprochen wird, im Sinne von, dass es bis heute ja Sprüche gibt, dass man irgendwas verdirbt währenddessen oder wie auch immer schlecht über die Periode geredet wird, so dass man das so internalisiert hat. Also ich kenne das von mir selber, wie ich früher gedacht habe, oh, wer braucht es denn? Und ich will jetzt nicht absprechen, dass ganz viele Menschen große Schmerzen haben. Ich habe aber für mich gemerkt, dass wenn ich anders auf die Periode blicke und es als was sehr Gesundes sehe und dankbar dafür bin, dass ich einmal im Monat die Chance habe, mich zu reinigen sozusagen und Giftstoffe wieder rauszulassen, oder aber auch, wie man es im Ursprung eigentlich gelebt hat, dass man Zeit des Rückzugs hat, was natürlich in so einem System fast nicht mehr machbar ist, aber ich habe mir jetzt so ein freies Modell geschaffen, dass ich diesen Unterschied jetzt spüre, wie kraftvoll ich bin, wenn ich mir ein paar Tage ein bisschen Ruhe gönne um meine Periode und das annehme und dann mir wirklich vorstelle, dass auch mein Körper Jahreszeiten hat und dass das jeden Monat so ist und dass jede Jahreszeit super wichtig ist für meinen Körper und auch für mein ganzes Sein. Und das ist auch was natürlich von Seiten der Kirche, von Religionen total missbraucht wurde, um unsere Kraft zu nehmen. Oder aber auch der Hexenstempel natürlich, das ist auch was, kommt auch im Buch drin vor, ne? Dass auch heute noch gibt es viele Länder, die Hexenverfolgung zelebrieren sogar. Und wenn man gar nicht so weit gehen will in andere Länder, dann kann man sich nur hier umschauen, dass Hexe immer noch ein Schimpfwort ist. Und auch das ist was natürlich durch die katholische Kirche, durch das dunkle Kapitel der Geschichte der Hexenverfolgung natürlich maßgeblich losgetreten wurde und bis heute da ist. Oder dass man dann die komische Cat Lady ist. Ich meine, da gibt es lauter Memes bei Instagram, Taubenfrau, Cat Lady und so. Das kommt alles aus dieser Zeit der Hexenverfolgung. Und also auch da, es gibt super viele Beispiele, wo ich plötzlich so gemerkt habe, ach krass, das hängt ja wirklich alles miteinander zusammen. Wow, wie mächtig sind wir eigentlich, wenn wir es verstehen.
Ja, und das wollte ich gerade sagen. Was ich so spannend an dem Thema finde, ist dieses, wenn man es eigentlich mal dechiffriert, ist es ja ein krasses Kompliment, oder? Also dass wie viel Aufwand da betrieben wurde, um das zu unterdrücken, um das irgendwie ins Negative zu ziehen, was du jetzt alles gerade gesagt hast, das spricht ja im Grunde dafür, dass das, was man da versucht wegzudrücken, einfach unfassbar mächtig sein muss.
Ja.
Und dass man davor so viel Angst haben kann.
Ja, und vor allem für alle Geschlechter. Das ist ja auch das Ding, wo ich auch super Angst hatte, ne, im Buch, weil am Anfang natürlich dieser Wutteil sehr viel Raum einnimmt und mir war das wichtig, aber ich dachte, das wird ganz viele Leute abschrecken und vor allem wird es Männer abschrecken. und ich höre auch von vielen und ist interessant, da merke ich ganz oft tatsächlich, dass es eine Altersfrage ist, dass viele Leserinnen, die ja, ich sag mal, ab 10 Jahre älter als ich, sich mit dem Anfang ein bisschen schwer tun. Also meine Mutter zum Beispiel hat gesagt, boah, also wenn du nicht meine Tochter wärst, nach Seite 10 hätte ich aufgehört. Wie anstrengend. So, und ganz oft ist es so, dass die Jüngeren sagen, boah, ich habe mich bei jedem Satz abgeholt gefühlt. Ich bin so wütend und so, und manche fanden es dann nach hinten raus vielleicht ein bisschen arg pathetisch oder so. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Und deswegen war es mir dann halt super wichtig, dass nach hinten raus, für die, die durchhalten, bis nach hinten kommen, dass die Hauptfigur halt auch versteht, dass auch Männer unter dem Patriarchat leiden, weil das wird natürlich im Feminismus immer so als Argument gebracht, dass wir ja Männer hassen und dass es nur gegen Männer geht. Und mir ist total wichtig mit diesem Buch und aber auch mit all dem, was in diesem Chat geschrieben wird von diesen Spirits, nenne ich sie jetzt mal, dass es darum geht, dass es viel mehr eine Energiesache ist als eine Geschlechtersache und dass eben, dass es auch bei Männern abtrainiert wurde, dass alles, was als weiblich konnotiert wird, irgendwie als schlecht dasteht oder verteufelt wurde. Und das hat uns ja gesamtgesellschaftlich sehr geschwächt, weil wir jetzt gerade vorhin über Macht gesprochen haben. Das ist halt das Ding. Also ich bin über jeden Mann froh, der dieses Buch liest. Das ziehe ich meinen Hut, finde ich super schön. Und bin ich auch überrascht, weil ich viel mehr Rückmeldungen, auch tolle Rückmeldungen von Männern bekomme, als ich gedacht hätte. Und das ist eigentlich das, worum es mir dann auch geht am Ende. Natürlich einmal die Wut auszuleben, aber am Ende immer die Hand zu reichen, zu sagen, hey, gesamtgesellschaftlich, lasst uns an der Hand nehmen, Händchen halten, versuchen es für alle besser zu machen.
Ja, und ich glaube, das ist aber auch so die echt extrem wichtige Botschaft in der Zeit, wie wir sie jetzt gerade erleben, denke ich mir, ne? Also Andrea, wir haben ja auch oft Gespräche, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ich glaube, so die Quintessenz, wir haben ja vor ein paar Monaten unser 2-Jähriges gefeiert und dann wurden wir interviewt und dann war auch so ein bisschen die Frage, was haben wir eigentlich gelernt? Und ich glaube, für mich ist es nach wie vor so ein bisschen dieses Thema, egal ob man es jetzt Spiritualität oder wie man es auch nennen mag, ich glaube, die Quintessenz ist für mich immer dieses Verbundenheitsthema und ich habe so das Gefühl, man muss sich wahrscheinlich erstmal damit auseinandersetzen, vielleicht braucht es erstmal eine gewisse Trennung, damit man auch die Einzelteile zerlegt und irgendwie sich damit auch wirklich beschäftigt, das ist ja auch eben dieses Thema von Unlearn, also ich muss es ja erstmal verstehen, damit ich es auch wirklich aktiv verlernen kann, damit ich was Neues lernen kann. Ich habe so das Gefühl, man erlebt jetzt auch gerade eine Zeitqualität, die so krass ist, weil man irgendwie mitten in dieser alles ist in die Einzelteile zerlegt, Situation ist oder aber sogar noch ein bisschen weiter vorn. Also wir sind ja nicht alle am gleichen Punkt vielleicht sogar. Das macht es noch komplexer. Mhm. Und deswegen umso mehr finde ich dieses, was du gerade gesagt hast, Edith, mit dem Handreichen und in diese Verbindung gehen und damit ja auch die Message von Mary, also Herzöffnung, aber eben auch Verbundenheit und all eins sein oder so, würde ich jetzt sagen, aber Andrea muss das nochmal sagen, finde ich so schön und so heilsam, weil ich glaube, darauf muss es hinauslaufen, sonst geht's krass schief.
Ja, es wird wieder eine Schieflage geben. Also es kann auch jetzt nicht der Sinn der Sache sein, dass alle Unternehmen mit Frauen bestückt sind in der Führungsetage und so weiter. Also das ist zu kurz gedacht einfach. Also meine Lösung ist kein Matriarchat.
Ich glaube, da muss man auch mal wirklich sehen, dieses männlich-weiblich so in jedem. Jeder hat männliche Anteile und weibliche Anteile und das muss irgendwie auch in jedem, jeder braucht das, ne? Also unsere letzte Folge ging darum, dass man irgendwie sagt so, man hat diese eher weiblichen Anteile, wenn man das so sagen kann, was dann vielleicht mehr mit diesem nährenden, empfangenden, intuitiven zu tun hat. Aber man hat jeder auch männliche Seiten, wenn man irgendwie so, du hast ein Projekt und gehst raus oder stehst auf der Bühne und machst so Bäm und das muss irgendwie in einem Ausgleich sein, ne? Und das haben Männer wie Frauen und das, sage ich jetzt mal, Hetero-Frauen dann eher vielleicht trotzdem mehr quasi dann auf der weiblichen Seite sind Männer mehr auf der männlichen, weil trotzdem glaube ich, dass beides ideal im Gefüge ist und dass dann auch, wenn man auf so einer Metaebene dann unterwegs ist, zu einer friedvolleren Welt oder dafür sorgt, dass wir in einer friedvolleren Welt leben, ne? Wenn beides irgendwie im Einklang ist. Aber Edith, du hast öfter auch gesagt in Interviews, die ich gehört habe, du hast dich eben auch mit esoterischen Büchern beschäftigt oder was in Zirkeln oder irgendwelchen Foren. Was hast du da wahrgenommen oder was sind auch gute Sachen, die du ja auch selbst sagst, du kannst sie nicht begründen, aber was hat dich gecatcht oder was hat dich da besonders, wo du dachtest, das liest man jetzt nicht und man kann es nicht nachweisen, aber wo ist dein Herz aufgegangen, wo du sagst, das kann ich irgendwie nachempfinden?
Ich glaube, der Fakt, Fakt darf ich gar nicht sagen. Im Buch wird erzählt, also der Hauptfigur Clara wird erklärt, dass es kein Zufall ist, dass so viele Frauen Maria heißen um Jesus herum. Und das ist was, das ich tatsächlich in den Recherchen von der feministischen Theologie so nicht gefunden hatte, dass es dabei um einen Ehrentitel geht. Und das hat plötzlich alles auch so Sinn für mich gemacht. Und ein Ehrentitel in dem Fall eben, dass die Marien Heilerinnen waren, Priesterinnen waren und dass sie eine höhere Stellung auch in der Gesellschaft hatten durch ihre heilenden Aspekte auf unterschiedliche Art und Weise, auch manchmal Lehrerinnen und so, aber dass die was zu geben hatten. Und das fand ich total spannend, weil ich es halt wirklich sonst nirgends gefunden habe. Und da kriege ich auch oft das Feedback jetzt gerade von Theologinnen. Also ich werde ja jetzt auch schon in Religionsunterricht, Unterrichtsstunden so rum besprochen und an Unis teilweise und so weiter. Also ich habe gerade viel Kontakt zu TheologInnen und viele spiegeln mir, dass sie diesen Punkt noch nie irgendwo gelesen haben und dass sie das auch wahnsinnig spannend finden. Weil man hat halt, findet natürlich ganz oft über den Ursprungsnamen Miriam und da findet man schon Sachen, aber diese konkreten Ehrentitel waren für mich nochmal neu. Und auch bei Maria Magdalena, da gibt es ja auch verschiedene Auslegungen, ob jetzt der Name eben durch die örtliche Gebundenheit kommt. Und ich fand das aber spannender mit dem Turm. Und also da habe ich einfach versucht, immer die Route zu nehmen, die sich für mich irgendwie am besten angefühlt hat, ohne jetzt da die Deutungshoheit zu haben. Aber ich bin auf ein paar Sachen gestoßen, eben in diesen Foren oder in diesen Büchern auch teilweise. Ich dachte so, ja, das fühlt sich gut an, das nehme ich jetzt mal rein, wieso denn nicht? Und manche Sachen waren mir dann halt irgendwie zu abgefahren oder aber auch passt natürlich alles nicht in das Buch. Also irgendwann musste ich auch mal einen Punkt machen. Das war ja eh schon, also für viele ist auch diese Informationsgewalt, diese Ladung also schon ordentlich, ne?
Für die, die es noch nie vorher gehört haben, ne, da reicht das wirklich total auf und da muss man schon wirklich Kapazitäten haben. Ja. Aber das geht mir auch so und ich habe dann auch, weil ich auch viele esoterische Bücher da auch gechannelte und so, und dann waren mir viele Sachen auch abgedreht, aber ich habe dann wirklich immer geguckt, wie reagiere ich? Also geht mein Herz auf, kriege ich eine Gänsehaut und dem bin ich dann nachgegangen. Und das irgendwie, aber bis heute ist das schwer so, ich kann ja nie sagen, das ist so, sondern das ist meine persönliche Auffassung, so sehe ich das und versuche dann irgendwie Inspiration damit zu geben. Ich glaube, das ist das Einzige, wie man damit umgehen kann und jeder muss es dann für sich einfach selber finden. Aber als ich jetzt in Chartres war und diese Kathedrale, also ist ja so spannend, weil jeder spricht da eben von Paris und Notre Dame, klar, vor ein paar Jahren in Brand, auch 2019 interessanterweise. Und diese ganzen Kathedralen, es gibt eben mehr, also mindestens 11, 12 gotische Kathedralen und die bilden alle das Sternzeichen der Jungfrau ab, interessanterweise. Mhm. Und Chartres ist die Mutter aller Kathedralen. Und wenn man sich dann beschäftigt und man taucht dann nochmal ein in die Tempelrittergeschichte, die wirklich über Jahrhunderte versucht haben, dieses göttlich-weibliche rüber zu retten. Mhm. Also viele Männer, und das ist auch wieder, finde ich, was sehr Versöhnende, echte Ritterlichkeit. Ich konnte früher mit Rittern irgendwie nie was anfangen, aber da verstehe ich wirklich dieses Beschützende des weiblich oder göttlich-weiblichen. Und man mitkriegt auch in dieser Kathedrale, was da so verbaut wurde irgendwie. Und vieles kann man gar nicht beschreiben, sondern man muss da echt drin sein und offen dafür sein, was da ist. Aber das ist versucht worden zu retten, weil man wusste, man musste das unterhalb der Kirche auch machen. Die haben sich ein bisschen verbündet mit den Zisterziensern und mit der Kirche, aber eigentlich nur, das war so eine Zweckgeschichte. Aber deshalb konnten die mehr oder weniger diese Botschaft durchtragen und haben das eben halt in Kathedralen unter anderem einfach verbaut. Ne? Und das, also wenn ich das dann so höre, für Männer im Einsatz waren über viele Jahre oder Troubadoure, dachte ich früher, klar, habe ich im Abi irgendwie dann auch im Deutschunterricht diese Poems irgendwie durchgenommen. Und dann weiß ich auch, das waren Geheimgeschichten. Die haben wirklich diese Botschaften auch übermittelt oder auch dann, das war eine Art der Verkündigung, wenn man irgendwie wusste, da war Gefahr unterwegs. Die Kirche guckte die Kreuzzüge, als die unterwegs waren, wo man wusste, da ist Gefahr in Verzug. Und man hat dann über diesen Gesang Leute auch gewarnt. Und da dachte ich so, da geht so eine ganz andere Welt auf plötzlich, wo ich dachte, wie viele Männer waren im Einsatz, um dieses Weibliche zu beschützen. Und dann, das hat mich auch wirklich total versöhnt und berührt mich irgendwie nachhaltig, kann ich nur sagen.
Total. Und auch wirklich auch wenn man sich einfach auch mit Jesus nochmal beschäftigt, ne, es kann nicht sein, dass das Urchristentum so verbogen wurde, dass der Typ, wenn man so sagen will, dieser Mensch, natürlich Feminist war, wenn wir das heute so beschreiben würden, weil es einfach um alle Menschen ging und um Gerechtigkeit ging und so weiter. Und deswegen ist es noch so viel absurder, was daraus gemacht wurde. Und dass einfach, das jetzt so eine exklusive, verbogene Geschichte wurde. Ja.
Wie ist das dann für dich jetzt, Edith? Also ich meine, wenn du da jetzt sowas losgetreten hast, du hast schon gesagt, es gibt auch andere Themen und so, aber hast du das Gefühl, ist es nicht eigentlich jetzt was, wo du sagst, und jetzt noch eine Serie machen, jetzt noch eine Netflix-Serie drumherum stricken? Oder ist da noch was in Planung, was das betrifft? Können wir da noch auf was hoffen?
Auf jeden Fall, ja.
Ah ja, oh, super, es wurde was geleakt, aber nicht so richtig.
Ja, also es gibt Ideen und ich kann noch nichts Konkretes sagen, aber der Stoff ist jetzt da und der Stoff macht was mit Menschen und deswegen möchte ich auch verschiedene Bühnen für diesen Stoff finden und ich habe mit dem Buch bewiesen, dass ich Durchhaltevermögen habe, obwohl mir wirklich die komplette Publikumsverlagsbranche in Deutschland gesagt hat, machen wir nicht, finden wir zwar interessant, aber und die jetzt aber sehen, dass ich einen Nerv getroffen habe. Deswegen lasse ich mich jetzt auch, wenn jetzt Netflix morgen sagt, machen wir nicht, nicht davon abhalten, weil ich weiß, dass Bible Badass noch auf verschiedenen Tanzflächen tanzen wird.
Super, Amazon Prime. Und
dazu kann man auch nochmal sagen, Edith, du hast ja eben gesagt, du hast viele Anläufe genommen, auch bei Verlagen etc. Und du hast ja jetzt irgendwie echt dein Debüt gefeiert zur Leipziger Buchmesse, ne, vor ein paar Monaten. Und du hast aber schon vorher Anläufe genommen. Und was hat es dann, das ist auch nochmal so spannend, was hat es denn dazu gebracht, dass dann wirklich dein Verlag oder den du jetzt heute hast, Leikam, ne, Leikam Verlag, gesagt hat, machen wir, Edith.
Ja, ich war an einem Punkt der Frustration im Frühjahr oder Anfang des Jahres letzten Jahres, also 2023. Und weil ich eben diese lange Liste hatte von Absagen und ich war schon mit einer renommierten Literaturagentur unterwegs in Berlin, mit der Agentur Simon und meine Agentin hat sich die Zähne ausgebissen und es hat so lange gedauert, auch bis man Feedback bekommt, aber diese Liste wurde immer länger und wir haben sie immer die miese, fiese Liste genannt. Da waren teilweise auch wirklich absurde Reaktionen. Also mit Edith Löhle würde ich gerne einen Abend verbringen, aber das Buch sehen wir nicht.
Okay.
Ja, solche Sachen. Also, oh Mann. Und dann, genau, war ich irgendwann echt frustriert und habe gedacht, das kann doch nicht sein, habe ich mich jetzt verrannt, ist das Quatsch, was ich da geschrieben habe, kann ich nicht schreiben und so weiter. Und ich musste mich dann selber wieder so hochraffen und das habe ich in dem Fall so gemacht, dass ich mir ein Exemplar gedruckt habe, habe das auch designt, auch mit dem jetzigen Cover, also mit dem Rosenkranz, mit dem Uterus dran. Und habe einfach ein Hardcover-Exemplar gemacht und bin zur Buchmesse gefahren nach Leipzig. Und eine Freundin hat mir geholfen, die Marie Gutmann hat auch später das Lektorat gemacht und die habe ich dort getroffen und dann hat sie gesagt, du, ich habe gerade hier mit Leikam gesprochen, geh doch da mal hin. Und dann bin ich wirklich mit meinem Buch, ich sage immer ganz gern wie eine Staubsaugervertreterin mit meinem Staubsauger, bin ich da vorbei und gesagt, ich habe hier was, wäre schon fertig. Und die Susanne Brückner von Leikam, ganz, ganz toller Mensch und ganz toller Verlag, hat gesagt, geil, sowas haben wir noch nie erlebt. Die Autorin, die mit diesem fertigen Buch sogar mit Danksagung und Vorwort, ich habe alles gemacht, da aufläuft und es einfach auch noch geil aussieht, das machen wir. Und dann war es geritzt. Eine Woche später hat sie mir einen Vertrag geschickt oder einen Entwurf und ist dann in trockene Tücher übergegangen.
Mega. Und ich glaube, es gibt auch schon Merch, ne? Oder hast du Merchandise? Du hast, glaube ich, gibt es diese Ketten mit dem Uterus und...
Genau, ich habe erstmal so als Gag so eine kleine Auflage mit einer Designerin gemacht, mit Luise Zücker. Aber ja, es kommt gut an. Ist auf jeden Fall schön und es war halt toll, also für mich symbolisch auch toll, weil genau ein Jahr später auf der Buchmesse hatte ich die größten Bühnen und es war halt dann wirklich ein schönes Gefühl. Und ich will da jetzt auch nicht irgendwie sagen, so, ha, jetzt beißen die sich alle in den Hintern, aber ein bisschen gutes Gefühl ist es schon, dass ich halt meinem Riecher vertrauen konnte und dass ich halt gesagt habe, nein, es ist was, wenn mir das Buch hilft, wird es anderen auch helfen. Wie groß jetzt die Leserschaft ist, weiß ich nicht, aber ich wusste, dass das rauskommen muss und dann kam es raus und ich bin sehr, sehr glücklich, wie es bisher läuft.
Aber das finde ich auch so schön, wenn ich noch mal einmal so von der Außenperspektive, weil das kommt heute ganz viel Gefühl rüber, das finde ich sehr schön, sonst natürlich auch oft, aber ich möchte noch mal sagen, was ich so schön finde, wenn ich euch zuhöre, es sind zwei Frauen, die irgendwie so einen Weg eingeschlagen sind, ein bisschen so die Büchse der Pandora geöffnet haben, jetzt kann man auch nicht mehr zurück, also ich glaube, das muss ultra stark sein. So stelle ich mir auch dieses, egal ob es dann Herzöffnung oder was da passiert, aber wie so ein Barm-Effekt, wo du sagst, ah, ich habe so viel verstanden und auf einmal ist es da und ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr ignorieren oder so. Und das finde ich so schön, weil da sehe ich so viel Empowerment drinnen. Also das ist das, glaube ich, was ihr beide auf unterschiedlichste Art und Weisen mit einem ähnlichen Thema aber so in die Welt bringt. Und das finde ich total schön, euch dazu zu sehen und denkt die ganze Zeit, ne, was ist denn meins? Ganz eigennützig.
Ja, ja. Ist auch so, ist auch so. Und dieses Wissen, es nimmt mir kein Mensch mehr. Und das ist halt das Schöne, was auch immer mit diesem Buch passiert. Und ich gehe davon aus, Andrea, dass es dir auch so geht. Diese Frauen, die in diesem Chat sind, die habe ich jetzt auch in meinem Leben. Und natürlich habe ich leider nicht einen Gruppenchat, wo die mir wirklich antworten. Aber die sind um mich rum. Also ich spüre das. Und diese Ratgeberinnen, die sind halt nach wie vor da. Und das ist halt das Empowernde für mich daran, dass unabhängig von allem, was im Außen passiert, das habe ich nicht in der Hand, aber fürs Innere hilft mir das und das bleibt auch so.
Das finde ich ganz spannend, dass du das nochmal ansprichst, Edith. Wie ist das dann, wie muss man sich das vorstellen im Alltag? Also sprichst du mit denen oder merkst du irgendwie eine Energie und sagst, jetzt kommt irgendwie, das ist jetzt Mutter Maria, das ist Maria Magdalena. Also kannst du wirklich auch Bezug zu diesen einzelnen Personen nehmen? Und ich würde gleich auch nochmal fragen, weil es gibt ja ein paar mehr außer Mutter Maria und Maria Magdalena. Vielleicht nennst du da nochmal zwei, drei andere Figuren, aber nochmal das Erste. Wie ist das im Alltag? Weil das finde ich gerade einen ganz spannenden Aspekt, dass die um dich herum sind. Wie darf man sich das vorstellen?
Also für mich ist das eine subtile Kommunikation. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwas channel oder so ganz bewusst weiß, jetzt ist hinter mir steht jetzt irgendwie Ruth und lacht sich schlapp oder so. Nein, so ist es nicht. Aber seit ich diese Codes auch für mich recherchiert habe, sehe ich es halt auch. Und ich sehe Zahlen und ich sehe verschiedene Pflanzenarten, die mich an die verschiedenen Frauen erinnern oder ihre Weisheiten erinnern. Und also ganz oft denke ich einfach an sie oder aber rufe mir ins Gedächtnis, was ich da aufgeschrieben habe und denke, der Rat, der würde dir jetzt aber gerade gut tun. Also ich vertraue darauf, dass mich immer das Richtige irgendwie erreicht. Und ja, ich kann das gar nicht so rational beschreiben. Ich fühle das einfach genauso wie meine Großmütter. Die spüre ich auch immer wieder. Dann merke ich halt so, okay, krass. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie manche so ganz, ganz bewusst sind. So, dann habe ich ein weißes Licht gesehen oder so. Nö. Aber ich denke an die Person und dann denke ich, es wird einen Grund haben. Oder ich fühle die Person, dann wird es auch einen Grund haben. Und so ist das bei den Spirits und bei den Figuren, die ich jetzt kennenlernen durfte, auch so.
Aber das ist ja auch das Besondere, finde ich, ne? Weil du machst sie so erlebbar, also in der Art und Weise, wie du sie beschreibst, das ist nicht mehr platt, eindimensional, sondern das wird quasi fast zur Person, wie du sagst, eine Oma oder ein Mensch, den man halt so kennt und einfach genau weiß, wie der sich bewegt hat und wie der reagiert und so.
Oder eigene Anteile, ne? Wenn ich halt so merke, so ich brauche jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Feuer, dann denke ich an Lilith, ne? Dann denke ich so, jetzt bin ich mal ein bisschen mehr Lilith heute, so schick mehr Feuer-Emojis rein. Und also es ist ganz unterschiedlich. Ja, und du hattest gerade noch gefragt, andere Figuren, ne, dass wir noch ein paar Namen droppen. Also für mich wirklich eine super spannende Geschichte ist die Edith Loth, weil in der Bibel nur von der Frau von Loth die Rede ist. Und das fand ich total interessant, sie in einen Fluchtkontext zu setzen. Also für die Menschen, die es nicht wissen, die Geschichte ist ja die Geschichte um Sodom und Gomorra. Und Edith Loth dreht sich um und wird zur Salzsäure. Säure, jetzt habe ich einen Sprachfehler, Entschuldigung.
Säule.
Zur Salzsäule erstarrt.
Da war die Kirche kurz dabei.
Ja. Okay, wenn es das Einzige ist, was passiert, dann ist okay. Genau, sie dreht sich um, sie blickt auf die zerstörte Heimat, dreht sich um und wird zur Salzsäule erstarrt. Und ich habe einfach versucht, mich mal reinzufühlen, was das eigentlich bedeutet. Und plötzlich hat es für mich so viel Sinn gemacht, dass wenn man gerade im Kontext der Flucht, dass so viele Menschen auch aktuell jeden Tag erleben, was das mit einem Menschen machen muss, wenn du dein zerstörtes Zuhause siehst, wenn du deine Liebsten zurücklassen musst oder verloren hast für immer und dass man erstarrt, dass man in einer Schockstarre ist, dass einem Salz über die Wange rinnt und man also quasi als Salz erstarrt. Das hat sich plötzlich für mich so erlebbar gemacht und so eine Empathie geschürt auch. Und das war ein so Erlebnis oder das ist eine Figur, die ich gerne nenne, weil viele andere Figuren genauso Es ist total modern. Es ist alles, was uns auch nach wie vor umgibt. Also Umstände haben sich etwas geändert, gesellschaftliche Umstände, Sprache hat sich geändert, Kleidung und so weiter hat sich natürlich alles geändert. Aber diese Gefühle und diese, ja, nee, Gefühle ist wahrscheinlich schon umfassend genug. Das ist total aktuell und das tut uns gut, wenn wir uns da reinfühlen und dadurch einen Perspektivwechsel auch schaffen. Also ich selbst habe zum Glück nie eine Flucht erleben müssen, aber diese Geschichte hat mich natürlich auch wieder näher rangebracht zu recherchieren, wie viele Menschen betrifft das eigentlich gerade. Ja, also es sind viele Figuren oder auch eine Martha. Ich habe mich auch nochmal anders mit der Caritas auseinandergesetzt, mit einem Ursprung, mit der Häuslichkeit. Was habe ich eigentlich für ein internalisiertes Bild gegenüber Hausfrauen und so weiter. Also jede Figur hat mir für mein persönliches Leben den Horizont erweitert, weil ich einfach nochmal die Perspektive wechseln konnte.
Das zeigt einfach, ne, wie vielfältig und facettenreich das Thema Weiblichkeit ist. Ne? Das ist eben nicht eindimensional und nur auf irgendwie Sexualität oder auf immer, was man das reduzieren möchte, sondern es hat ganz, ganz viele Aspekte. Und halt dann dementsprechend auch, was doch das Hausfräuliche oder das, ich hatte das Thema mit dem Mütterlichen. Mhm. Mutter Maria ist auch so eine völlig verquert erzählt und berichtet worden über die letzten Jahrhunderte. Deswegen umso mehr macht dein Buch echt Lust und Freude, sich auf die Spurensuche zu begeben. Und ich glaube, so zum Richtung Ende nochmal so ein Funfact, weil Olivia weiß es von mir, ich mache gerade so eine, ich beschäftige mich sehr viel mit Handschrift und mit dem Thema, welche Energie, Magie steckt in Buchstaben und mache gerade so eine Ausbildung, dass man, wenn man Buchstaben in einer gewissen Art und Weise schreibt, dass es ein göttliches Potenzial in einem hervorbringt. Und in dieser Lehre, um es abzukürzen, gibt es immer so, man sollte sich mit seinem Namen beschäftigen und mit den Initialen. Und deins, Edith, oder deine sind EL und L ist dein Name, ne, von Geburt an, ne?
Ja.
Das ist deswegen. Mhm. Und E ist der Buchstabe der Toleranz und L der Spiritualität, abgekürzt. Und das Witzige ist, dass so, das erste ist so ein bisschen die Aufgabe, um was es geht im Leben, also Toleranz, und da sind wir eigentlich auch bei Gleichberechtigung und bei diesen Geschichten. Und über was bringe ich das ins Leben? Das ist die Spiritualität mit L. Und das finde ich dann so, fand ich nochmal so ganz spannend, wenn man jetzt so auf deine Vita guckt und für was du dich so einsetzt. Musste ich irgendwie, ja, fiel mir das irgendwie ein in Vorbereitung auf dieses Seminar. Nicht Seminar, sondern auf den Talk heute.
Danke, dass du es mit mir geteilt hast. Ja. Das wusste ich nicht.
Ich schicke dir nochmal diesen Geschmack, echt Spaß, weil das ist für mich auch dieses so ein weiterer Mary-Weg, so dieses Göttliche in uns so hervorzubringen und das über so was ganz Normales mit der Hand zu schreiben. Und da sind Buchstaben und Initialen, also neben anderen Sachen wie Geometrie und Formeln und Zahlen irgendwie ein Weg. Ganz spannend.
Voll. Genau, gerne Links schicken.
Total gut. Super. Ich weiß nicht, Oliver, hast du noch Fragen? Also ich gehe total beseelt jetzt raus aus diesem Gespräch. Ich fand es richtig inspirierend und befeuernd auch. Also hat mir große Freude gemacht heute mit dir, Edith, hier.
Ja, mir auch.
Also ich könnte schon auch gut 2 Stunden mit euch reden, aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganz gute Rundschau.
Ich wollte aber gerade sagen, also weil du mich das gerade gefragt hast, Andrea, also mein Aspekt wäre oder mein Input wäre, macht doch mal nochmal vielleicht gemeinsam einen Deep Dive, weil ich glaube, dass, also ne, auch ich merke, dass ich an manchen Dingen einfach aussteige, weil ich so wenig mit der Kirche zu tun habe, aber ich glaube, das wäre echt wertvoll. Also vielleicht können wir das nochmal ausmachen, irgendwie, Edith, wenn du Lust
hast. Gerne. Das ist hiermit eine Einladung, Edith, nochmal in einen Talk zu gehen, der tiefer geht irgendwie. Dann kann man ihr sagen, hiermit steigt man ein und dann gehen wir nochmal richtig so in Mary und alle anderen weiblichen Facetten.
Gerne.
Vielen Dank, Edith.
Super. Vielen Dank, Edith.
Ich danke euch.
Dankeschön.
Das war Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Remember, you can only do right by me. When